Hallo und herzlich willkommen zu Luft nach oben, dem Beatmungspodcast. Ich bin Romina.
Ich bin Georg.
In der letzten Folge haben wir uns mit Störungen des Lungenparenchyms und der Ventilationspumpe befasst, also den zwei funktionellen Hauptkomponenten des respiratorischen Systems. Wir haben gesehen, dass Parenchymstörungen vor allem die Oxygenierung beeinträchtigen, während Pumpenstörungen in erster Linie zu Ventilationsproblemen und damit zum CO2-Anstieg führen. Heute wenden wir uns der dritten großen Komponente zu, nämlich dem Kreislauf.
Gehört nicht im eigentlichen Sinne zum respiratorischen System, aber natürlich ist der Kreislauf wichtig. Jetzt betrachten wir also Kreislaufstörungen, und zwar zum Beispiel eine Lungenembolie. Wir müssen wieder überlegen, genauso wie beim letzten Mal, Effekt für die Oxygenierung und Effekt für die CO2-Elimination.
Ja, da würde ich spontan sagen, Hypoxie wieder, denn im betroffenen Lungenflügel funktioniert die Oxygenierung ja nicht mehr.
Ja, könnte man so auf den ersten Blick meinen. Klar, leuchtet ja ein. Nehmen wir mal an, große Lungenembolie, einen Lungenflügel, eine Lungenseite ist komplett abgehängt. Das kann ja nicht so richtig gesund sein. Nur, vielleicht hilft die Betrachtung des einzelnen Erythrozyten und der einzelnen Alveole. Stellen wir uns doch einen Erythrozyten vor, der möchte normalerweise in die rechte Lungenseite schwimmen, kann er aber nicht, weil da Lungenembolie ist. Wir müssen uns überlegen, was macht der dann eigentlich?
Ja, wenn er den einen Weg nicht nehmen kann, dann nimmt er wahrscheinlich den anderen Weg, fährt nach links und wird dort oxygeniert.
Ja, mal langsam. Also klar, der fährt nach links rüber. Wo soll er sonst hin? Nur die Frage ist, wird er da wirklich oxygeniert? Für die einzelne Alveole auf der linken Seite bedeutet ja, dass sie doppelt so viel zu tun hat wie sonst. Da werden ja doppelt so viele Erythrozyten durchschwimmen. Das ist doch ein Problem.
Naja, man könnte das Herzzeitvolumen ja steigern, das kann man ja auch sonst ohne Lungenembolie. Das heißt, es müsste eigentlich schon möglich sein.
Du meinst, wenn wir uns aufs Fahrrad setzen und das Herzzeitvolumen verdoppeln, dann werden wir auch oxygeniert oder
Richtig.
Werden nicht hypoxisch?
Genau.
Naja, zum Glück haben wir ja keinen Pulsoximeter dabei, wenn wir Fahrrad fahren, aber natürlich, das stimmt, wir müssen ja das Herzzeitvolumen steigern können, ohne hypoxisch zu werden. Also du hast recht, keine Frage.
Also sage ich doch. Wenn man es nochmal zusammenfasst jetzt für alle, das bedeutet also, die Alveole kann auf der rechten Seite zwar keinen Sauerstoff ans Blut abgeben, aber es kommt auch kein Blut dort an, was überhaupt hypoxisch werden könnte. Also eigentlich keine Oxygenierungsstörung primär.
Gut, dann überlegen wir jetzt, was mit dem CO2 passiert. Ich bin schon der Meinung, es kommt jetzt zur Hyperkapnie. Ich meine, die Hälfte der Lunge ist weg, also funktionell weg sozusagen, da muss es doch eigentlich zur Hyperkapnie kommen.
Man könnte aber die Ventilation steigern.
Also die Ventilation steigern, um wieder eine Normoventilation zu erzielen.
Ganz genau.
Halbe Lunge weg, schafft man das überhaupt?
Ja.
Du sagst ja? Ja, okay. Wenn wir mit dem Fahrrad fahren, haben wir ja dieselbe Situation. Wir steigern ja nicht nur das Herzzeitvolumen, sondern wir steigern auch unsere Ventilation. Die zu verdoppeln, so ganz ungefähr, das ist ja eigentlich überhaupt kein Problem. Das merken wir nicht mal. Das merkt vielleicht der Beobachter, aber wir selber merken das nicht unbedingt.
Das heißt, keine Oxygenierungsstörung und keine Hyperkapnie, aber das kann doch nicht stimmen. Also Patienten mit Lungenembolie sind doch häufig hypoxisch. Die Theorie passt für mich jetzt nicht ganz zur klinischen Realität.
Haben wir einen Denkfehler gemacht?
Naja, wir haben den Kreislauf insgesamt ignoriert. Eine Lungenembolie ist ja nicht nur ein lokales Ventilationsperfusionsproblem, sondern kann massive hämodynamische Konsequenzen haben. Also das Herzzeitvolumen ist massiv reduziert.
Kann zumindest so sein. Und wenn es reduziert ist, dann hat es natürlich Konsequenzen, weil es den Organismus dazu zwingt, in der Peripherie mehr Sauerstoff aus den Erythrozyten wieder rauszunehmen. Normalerweise kommen ja die Erythrozyten so mit einer Sättigung von 70% ins rechte Herz und damit in die Lunge zurück. Unter solchen Bedingungen, wenn das Herzzeitvolumen von 5 auf vielleicht 1,5 Liter pro Minute runtergeht, dann kommt es vielleicht nur noch mit einer Sättigung von 30% zurück. Und dann müssen die verbleibenden Alveolen auf der linken Seite halt noch mehr schaffen und das reicht dann vielleicht wirklich nicht mehr.
Und ist das alles?
Naja, es gibt noch einen komplizierteren Grund. Wir müssen an die embryonale Perfusion denken. Da haben wir ja das Foramen ovale, das brauchen wir ja im embryonalen Zustand und das verschließt sich nach der Geburt durch die veränderten Druckverhältnisse im Kreislauf, durch die Nachlastabsenkung im rechten Kreislauf und bei den meisten Menschen verwächst es dann im Laufe der nächsten Tage, Wochen und Monate. Aber bei manchen Menschen ist es zwar verschlossen durch die Druckverhältnisse, bleibt aber letztendlich ventiloffen. Und bei einer Lungenembolie haben wir ja eine schlagartige Nachlasterhöhung vor rechts, für rechts und damit eine Druckerhöhung rechts. Und dann könnte das Vorraumavale wieder aufklappen und wir haben einen Shunt, also einen Übertritt von venösem Blut aus dem rechten Vorhof in den linken Vorhof. Und das ist dem Patienten von außen nicht anzusehen oder zumindest ist es nicht vorherzusagen. Wir können es natürlich mit dem Echo untersuchen, aber dann kommen wir ja schon hinten nach. Wir können nicht vorher sagen, der eine Patient kriegt die hämodynamische Konsequenz und der nächste kriegt die hämodynamische Konsequenz. Das ganze Problem erklärt jedenfalls, warum die Lungenembolie so vielgestaltig ist. Warum manche Patienten tatsächlich keine relevante Oxygenierungs- und Ventilationsstörung haben und andere eine schwere Hypoxie haben.
Du hast den Begriff Shunt jetzt verwendet. Das ist ein Begriff neben dem Totraum, der oft im klinischen Alltag verwendet wird und doch manchmal nicht ganz eindeutig beschrieben werden kann. Könntest du das nochmal erklären?
Ja, das ist nicht ganz einfach. Der Shunt heißt ja, dass wir eine Perfusion haben, aber keine Ventilation. Wir denken nochmal an die Lungenentzündung aus der letzten Folge. Das ist ein typischer Shunt. Das Blut shuntet sozusagen an der Möglichkeit zur Oxygenierung und zur Ventilation vorbei. Das nennt man Shunt. Totraum ist das genaue Gegenteil. Wir haben eine Ventilation, aber keine Perfusion. Das sehen wir bei der Lungenembolie. Da wird die Lunge belüftet, aber eben nicht perfundiert. Das sind die beiden zentralen oder die beiden Extremformen der Ventilationsperfusionsverteilungsstörung.
Super, ich denke, das war jetzt eine klare Beschreibung nochmal für alle. Wir haben ja jetzt gesehen, dass das Ventilations-Perfusions-Verhältnis hier das zentrale Problem ist. Vielleicht können wir darüber nochmal kurz sprechen.
Ja, das sollten wir machen. Also die Verteilung von Ventilation oder die genaue Abstimmung, besser gesagt, von Ventilation und Perfusion ist ja nicht nur für die Gesamtlunge von Bedeutung, sondern eben für jede einzelne Alveole. Ich würde vorschlagen, wir denken zuerst über die Verteilung der Ventilation nach. Wir stellen uns einen Menschen vor, der aufrecht sitzt, wie wir jetzt hier, und müssen uns überlegen, wo ist denn da die Ventilation größer, oben apikal oder basal am Zwerchfell? Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten, wie es nur auf den ersten Blick scheint.
Ja, man könnte annehmen, da die Luft nach oben steigt, dass natürlich in den apikalen Abschnitten dann die bessere Ventilation stattfindet.
Ja, das stimmt eben leider nicht. Wir haben oben mehr Luft, das stimmt schon, aber die Ventilation ist basal besser und das hat zwei Gründe. Einmal sind die oberen Alveolen eben komplett ausgedehnt. Das ist so ähnlich, wie wenn man einen Luftballon aufbläst. Am Anfang geht das schwer, dann geht es eine Weile ganz leicht und wenn er dann voll ist, geht es wieder schwer und die oberen Alveolen sind genau in dieser Situation. Die sind eigentlich voller Luftballons, da passt nichts mehr rein. Das ist der eine Grund, warum oben nicht so viel Ventilation ist. Der zweite Grund ist, unten ist man ja direkt an der Pumpe dran, also am Zwerchfell. Und von daher werden die unteren Alveolen besser ventiliert, aber oben ist mehr Luft.
Und bei der Perfusion verhält es sich genauso. Die ist auch in den basalen Lungenabschnitten besser, entsprechend der Schwerkraft.
Genau, der hydrostatische Druck hilft hier, zumindest beim Säugetier Mensch. Wir Menschen sind ja Zweibeiner und das schon eine ganze Weile. Wir haben uns also daran gewöhnt. Das heißt, bei uns ist die Verteilung der Perfusion vor allem schwerkraftabhängig. Das ist deswegen sinnvoll, damit wir für Lageveränderungen im Raum robust sind. Wir müssen ja uns hinsetzen können, hinlegen, Kopfstand machen, auf Bauch, Rückenlage, Seitenlage. In keiner dieser Lagen dürfen wir hypoxisch werden und deswegen hilft uns da die Schwerkraft. Das ist bei Vierfüßlern nicht der Fall. Wenn man jetzt ein Schaf zum Beispiel auf den Rücken dreht, wird es hypoxisch, einfach weil dort die Feinsteuerung der pulmonalen Perfusion viel mehr an der Anatomie der Lungenstrombahn liegt. Das ist bei uns Menschen nur noch resteweise vorhanden. Wie gesagt, wir haben uns das an das Zweibeiner-Dasein schon eine Weile gewöhnt.
Fassen wir die Folge jetzt nochmal zusammen. Kreislaufstörungen wie die Lungenembolie, die wir vorgestellt haben, betreffen primär die Perfusion. Rein theoretisch gäbe es keine Oxygenierungsstörung und keine CO2-Störung, wenn nur ein Gefäß verschlossen wäre, denn die Alveole ist ja sozusagen tot, aber nicht gefährlich für den Erythrozyten. In der Praxis kommt es dennoch zu Hypoxie und manchmal Hyperkapnie, weil globale hämodynamische Effekte nicht immer kompensierbar sind. Ein offenes Vorrahmen-Ovale kann die Situation zusätzlich dramatisch verschlechtern. Damit haben wir die dritte große Komponente des respiratorischen Systems. Naja, nicht ganz die dritte Komponente, aber den Kreislauf muss man eben immer mitdenken, jetzt vollständig betrachtet. In der nächsten Folge wollen wir uns mit der klinischen Symptomatik von Hypoxie und Hyperkapnie beschäftigen. Und damit sind wir am Ende und freuen uns auf die nächste Folge, oder Georg?
Genau, wir verabschieden uns und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und immer schön weiteratmen.
Zum Schluss noch einige rechtliche Hinweise. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der medizinischen Fort- und Weiterbildung und der allgemeinen Information medizinischen Fachpersonals. Sie ersetzen nicht die individuelle ärztliche Beurteilung, Diagnostik oder Behandlung. Medizinisches Wissen unterliegt einem ständigen Wandel. Therapieentscheidungen müssen stets individuell und auf Basis der aktuellen Leitlinien sowie der jeweiligen Patientensituation getroffen werden. Für Schäden, die aus der Anwendung der hier dargestellten Inhalte entstehen, wird keine Haftung übernommen. Nähere Informationen zum Haftungsausschluss sind unter den rechtlichen Hinweisen im Impressum auf der Webseite und in den Shownotes zu diesem Podcast zu finden.